Vor dem Abflug ist mein Herz schwer. Am liebsten würde ich hier in den Bergen bleiben. Sie wirken vertraut, wie ein großer, starker und liebevoller Schutz umgeben sie mich, sind meine einzigen Verbündeten, die mich nun gehen lassen müssen unter ungewissen und höchst unerfreulichen Vorzeichen. In dem kleinen Kiosk kaufe ich Zeitungen, als mein Handy vibriert. Ich wühle tief in meiner Tasche. Als ich es endlich in der Hand halte, läuft bereits der Anrufbeantworter. Ich hatte das Telefon auf der Autofahrt zum Flughafen leise gestellt. Nun höre ich das Band ab. Es befinden sich mehrere Anrufe in Abwesenheit darauf, unter anderem die Bild am Sonntag. Es klingelt schon wieder und ich melde mich. Eine Journalistin der Bild am Sonntag versucht es freundlich und nachdrücklich zum wiederholten Male. Sie wolle ein Interview mit mir machen, sagt sie. Dabei versucht sie, mir einen O-Ton, den Originalton, in den Mund zu legen, der ähnlich klingt wie das falsche Zitat von Frau Barbara Möller. Ich antworte ausdrücklich, dass dies gerade eben nicht meine Worte gewesen seien und stelle vielmehr klar, dass die Werte im Dritten Reich missbraucht wurden. Ich füge an, dass mein Originalsatz sinnentstellt wiedergegeben wurde und mache ihr gegenüber mehrfach deutlich, dass ich während der Pressekonferenz am 6. September 2007 in Berlin anlässlich der Vorstellung meines Buches zu keinem Zeitpunkt die Familienpolitik Hitlers gelobt habe. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall, denn ich hätte mich nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres auf der Pressekonferenz mehrfach von links- und rechtsideologischem Gedankengut distanziert und mich gegen jede diesbezügliche Unterstellung verwahrt. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass mein vorheriges Buch »Das Eva-Prinzip« ständig von den Linken und der Feministinnen-Szene mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht wurde. In »Das Prinzip Arche Noah« hätte ich daher eine ganzseitige Schlussbemerkung geschrieben, die meine tiefe Ablehnung dieser Gesinnung gegenüber zum Ausdruck bringt. Ich habe das Gefühl, dass ich alles zum wiederholten Male klarstellen müsse, damit sie alle endlich verstehen, verstehen müssen. Ich weise mehrmals auf die letzte Seite meines neuen Buches hin, die während der Pressekonferenz vollständig von Christian Strasser, dem Verleger des Pendo Verlages, vorgelesen wurde. Und ich versuche ihr zu erklären, dass alles, was nach der ersten Veröffentlichung im Hamburger Abendblatt vom 7. September 2007 zitiert worden sei, unvollständig und aus dem Zusammenhang gerissen ist. Meinen zitierten Äußerungen sei ein Halbsatz vorausgegangen, der einen völlig anderen Sinnzusammenhang ergibt. Ich rede im wahrsten Sinne des Wortes um mein Leben. Die Redakteurin bedankt sich am Ende für das Gespräch und will sich für eine Autorisierung, auf die ich dringe, noch einmal bei mir melden. Mit lautem Brummen erhebt sich die kleine Maschine in den Himmel, bis sie die nötige Höhe erreicht hat. Dann wird das Geräusch leiser und ähnelt eher einer gleichmäßig schnurrenden Nähmaschine. Leider werden meine geliebten Berge aus dieser Perspektive immer kleiner und zierlicher. Auf meinem Schoß liegen zwei österreichische Tageszeitungen, die Kronenzeitung und Österreich, das neue Krawallblatt der Alpenrepublik. Der Papst, so heißt es hier, habe Österreich besucht und mahnend über das Thema Abtreibung gesprochen, über das, wie er es formulierte, Verbrechen. Ich kann seine Worte gut nachvollziehen, denn die Sorglosigkeit, der leichtfertige Vorsatz, ungeborene Babys fahrlässig, ja rücksichtslos zu vernichten, ist heutzutage erschreckend selbstverständlich geworden. Auch ein Thema, das sich die Feministinnen auf ihr Konto schreiben können. Im Zuge der aufkommenden weiblichen Selbstbestimmung Anfang der 1970er Jahre sollte es, so die Ansicht der feministischen Szene unter der Führerschaft von Alice Schwarzer, die damals den Kampf gegen den Paragraphen 218 aufgenommen hatte, künftig jeder Frau möglich sein, über das Leben im Bauch, der nun einmal ihr gehört, allein entscheiden zu dürfen. Von moralischen und ethischen Grenzen, über die der Mensch sich damit hinwegsetzt, keine Spur. Viele Jahre zuvor, als ich selbst nur Augen für mich und meine wachsende Bilderbuchkarriere hatte, war ich ähnlich unüberlegt und leichtfertig mit diesem heiklen Thema umgegangen. Schließlich war ich durch die öffentlich sicht- und fühlbare Arbeit des Feminismus schon als junges Mädchen über die angeblichen Vorzüge dieser hochgepriesenen weiblichen Eigenbestimmung umfassend informiert worden. Bereits zu Beginn dieser Kampagne war ich mit etwa 13 Jahren immerhin alt genug, um von meiner Mutter aufgeklärt zu werden. Sie erläuterte mir selbstverständlich auch, was zu tun sei, damit es später bloß niemals zu einer ungewollten Schwangerschaft käme. Dass meine Mutter mir als wirksamste Methode sexuelle Enthaltsamkeit empfahl, betrachtete ich zu jenem Zeitpunkt im gerade angebrochenen Zeitalter der sexuellen Befreiung eher als Zumutung. Die schwarzerschen Feminismusziele leuchteten mir damals in meiner blauäugigen Jugend teilweise sogar ein. Ich war also mitnichten von Beginn an gegen Alice Schwarzer und ihre Arbeit gewesen. Allerdings konnte ich zu keinem Zeitpunkt verstehen, dass viele derjenigen Frauen, die für die angebliche weibliche Befreiung kämpften, immer gleich aussehen mussten wie verlotterte Vogelscheuchen. Wie auch immer, ich stellte mir in frühester Jugend eben solche Fragen wie: Warum sollten wir Frauen nicht genauso erfolgreich und selbstbewusst sein können wie die Männer? Es war aus meiner damaligen Sicht fast logisch, dass die Zeit für Themen wie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen endlich reif war. Die versprochenen Ziele wie die Befreiung der Frau sollten für mich selbstverständlich ebenso Verbindlichkeit erhalten wie für jedes andere weibliche Wesen dieser Erde. So dachte ich zu jener Zeit mit wachsendem Interesse und fühlte mich dabei sehr fortschrittlich und sogar etwas politisch. Dass der Feminismus in diesem Zusammenhang allerdings stets von Gleichstellung oder Gender Mainstreaming sprach, ahnte ich längst noch nicht. Zumal mir auch niemand genauer erklärte, was sich eigentlich hinter diesen eher harmlos klingenden Begriffen verbarg, nämlich die Behauptung, Männer und Frauen seien gleich, also sowohl sexuell als auch in ihren ganzen typisch angelegten Verhaltensweisen. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wenn also kleine Mädchen mit Puppen spielten und kleine Buben mit Autos und Pistolen, dann eben nur, weil die Eltern ihnen diese geschlechtstypischen Spielsachen angeboten hatten. Ein Mädchen würde dieser Theorie zufolge jedoch ebenso glücklich mit einer Plastikknarre sein, während Lukas in rosa wippendem Röckchen den Puppenwagen schiebt und sich dabei völlig normal entwickelt. Welch eine Farce! Das Frausein und das Männliche, die typischen Verhaltensweisen der unterschiedlichen Geschlechter, die so wichtig für günstiges Zusammenwirken und lebendige Vielfalt einer Gesellschaft sind, sollten abgeschafft werden. Als mir diese Hintergründe Schritt für Schritt in ihrem ganzen gefährlichen Wahnsinn deutlich wurden, als ich feststellen musste, dass die Gendergesetze in unser deutsches Regierungsprogramm wie in nahezu allen Gesetzgebungen der westlichen Welt verpflichtend festgeschrieben worden waren, begann mein Umdenken. Ich fing allmählich an, mich gegen all diesen menschheitsvernichtenden Wahnsinn innerlich aufzulehnen. Denn inzwischen werden die Gendergesetze mit allem Nachdruck verteidigt. Wer sich dagegen wendet, kann durchaus juristisch verfolgt und bestraft werden. So wird die Gesellschaft Stück für Stück umgebaut, ohne dass der Einzelne das wahre Ausmaß dieser Entwicklung bemerkt. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es, lautete einer der meistzitierten Sätze der Ikone der europäischen Feministinnen Simone de Beauvoir, die sich die Entmystifizierung der Frau und die Auflösung der Geschlechter als Ziele auf die Fahne geschrieben und Alice Schwarzer damit für ewig in ihren Bann gezogen hatte. Aus heutiger Sicht ist es ebenso erstaunlich, dass es der feministischen Szene um Alice Schwarzer gelingen konnte, seinerzeit das Thema Abtreibung als politisch korrekte Einrichtung in unserem Land für viele Jahre zu installieren. Alice Schwarzer formuliert es in Die Antwort folgendermaßen: Denn bei dem Recht auf Abtreibung geht es um viel, um das Recht auf selbstbestimmte Mutterschaft, um die Verfügung über den eigenen Körper, um eine angstfreie Sexualität. Zitat Ende. Schwarzer griff damals zu jeder Maßnahme, die ihr dieses Ziel näher bringen konnte. Und so erschien am 6. Juni 1971 das Wochenmagazin Stern mit der Titelschlagzeile »Wir haben abgetrieben«. Auf dem Cover sah man über ein Dutzend bekannter Frauengesichter Deutschlands, darunter Schauspielerinnen wie den Weltstar Romy Schneider und Publikumsliebling Senta Berger, mit der ich später auch noch auf recht unliebsame Weise zu tun haben sollte. Eine Revolution fand damals statt. Alice Schwarzer beschreibt diese Zeit nicht ohne Stolz in ihrem 2007 erschienenen Buch »Die Antwort«. Die Veröffentlichung schlug ein wie eine Bombe. Das Tabu war gebrochen. Ein kollektiver Aufschrei ertönte: Ich auch. Die Frauen sammelten Unterschriften in Stadtteilen und an Universitäten, in Büros und Fabriken. Die Politiker brachen unter Waschkörben von Petitionen zusammen. Die Lawine war nicht mehr aufzuhalten und wurde zum Auslöser der Frauenbewegung. Zitat Ende. Und nun hatte sich der Papst also wieder einmal diesem undankbaren Thema gewidmet und wurde dafür auch wieder öffentlich abgewatscht. Während das kleine Flugzeug bereits mit dem Landeanflug auf Frankfurt begonnen hat, sehe ich die Zeitungen genauer durch. Auf vielen Seiten findet sich angesichts seiner Warnungen nahezu ausschließlich triefende Häme und triumphierender Spott. Ich bin kein glühender Verehrer des Papstes, doch aus meiner Sicht hat er in diesem Punkt recht.